Also wie gerade schon angekündigt, hört ihr jetzt ein Referat über das KZ in Theresienstadt. Der Herr Brumlik hat sich für heute entschuldigt, der wird aber nächste Woche wieder da sein.
Ja, also schön, dass ihr da seid. Hier kurz die Gliederung an die Wand geworfen, dass ihr seht, worum es geht. Ich werde euch jetzt kurz etwas zur historischen Entwicklung des Ortes Theresienstadt sagen, der halt aufgrund dessen nicht zufällig Sammeldeportationslager und KZ geworden ist, sondern aufgrund der örtlichen Begebenheiten. Theresienstadt war oder ist eine Festung gewesen, damals gebaut worden, um sich gegen die Preußen wehren zu können. Einfach auch aufgrund dessen, dass die Elbe hervorragender Handelsweg war, auch zum Beispiel um Waffen und Munition und sowas transportieren zu können. Dementsprechend ist die Stadt auch aufgebaut. Genau, also ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber es ist asymmetrisch aufgebaut und halt auch mit einem Abwehrwall, wenn man so will. Genau. Theresienstadt ist, nachdem es 1882 den Status als Festung verloren hat, in ein Gefängnis umgewandelt worden, in dem straffällige gewordene Soldaten untergebracht worden sind, Kriegsgefangene im Ersten Weltkrieg, aber auch ganz reguläre, in Anführungszeichen natürlich nur Gefangene. Und dann der nächste wichtige Schritt wäre quasi nach 1941, genau, als halt auf einer Konferenz im November 1941 und im Oktober 1941 beschlossen worden ist, Theresienstadt zu einem Sammel- und Deportationslager zu machen, auch damals schon explizit als solches genannt. Also das ist ein Zitat aus den Protokollen. Das war ein Beschluss von Eichmann als auch von diversen SS-Gruppenführern. Und bei den 20 Orten, die irgendwie zur Debatte gestanden haben, ist es halt Theresienstadt geworden, aufgrund der, der Geschichte, die es hat quasi. Es war leicht abschirmbar für die Außenwelt, das heißt irgendwie auch das Ausland und Fernsehen, als auch die unmittelbare Zivilbevölkerung in der Umgebung konnte nicht sehen, worum es geht. Es war eine Stadt, die keinerlei Bedeutung für die tschechische Bevölkerung hatte, also nichts, wo man sich irgendwie positiv drauf bezieht, da sie auch als Festung, obwohl sie damals zwar relativ, also eine der besseren Festungen war, einfach keine historische Bedeutung erlangt hat. Sie war leicht kontrollierbar, aufgrund dessen, dass sie symmetrisch aufgebaut war, und man konnte halt einfach aufgrund der Kasernen sowohl die Menschenmassen unterbringen, die man dort sammeln und dann deportieren wollte, als auch einfach SS-Garnisonen unterbringen. Und da war schon eine stationiert, weil es ein Gestapo-Gefängnis war. Und es war auch die Möglichkeit, sie SS in unmittelbarer Nähe zu stationieren. Im November 1941 haben dann quasi, wurden die ersten Aufbaukommandos nach Theresienstadt deportiert, die quasi helfen sollten, das Ghetto, wie es genannt worden ist, zu errichten, das sowohl im Sprachduktus der Nazis ein Begriff, der verwendet worden ist, als auch später unter den jüdischen, zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht Deportierten. Ja, jetzt muss ich die Folie wechseln. Genau, dann machen wir mal kurz zurück. Es wurden auf jeden Fall alles in allem, oder mach doch nochmal, über 140.000 Menschen deportiert, darunter allein 73.500 Menschen aus dem Protektorat, also Böhmen, Nordböhmen. Das war fast die komplette jüdische Bevölkerung dieses Gebietes. Darunter auch 43.000 österreichisch-deutsche Juden, Juden aus Polen, aus den Niederlanden, aber tatsächlich war das ursprünglich halt für die jüdische Bevölkerung aus der Gegend gedacht. Die österreichisch-deutschen Juden wurden mit sogenannten Heimeinkaufsverträgen in dieses Ghetto, in dieses Deportationslager gelockt. Das heißt, ihnen wurde vorgegaukelt, dass sie dort eine Altersvorsorge hätten, dass sich um sie gekümmert werden würde, dass sie medizinische Verpflegung bekommen, und haben halt dafür, je nachdem, was sie in Anspruch genommen haben, halt nicht nur Geld bezahlt, sondern halt auch ihren ganzen Besitz aufgegeben. War natürlich nicht so, war halt den Umständen entsprechend ein überfülltes, unhygienisches Lager, auch wenn versucht worden ist, ich weiß nicht, ob der Begriff kulturelle Elite jetzt angebracht wäre zu sagen, aber doch Schauspieler, Prominente und sowas nach Theresienstadt zu deportieren, gerade auch, aber dazu wird euch die Rabea nachher nochmal mehr zu erzählen, um den besonderen Status, den Theresienstadt auch für die Nazis innegenommen hat, deutlich zu machen. Theresienstadt unterstand der tschechischen Gendarmerie und der SS, und kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs hat das Internationale Rote Kreuz es tatsächlich noch mal kurz geschafft, Menschen, Juden irgendwie in neutrale Länder zu deportieren, also zum Beispiel in die Schweiz. Das waren nicht viele. Zwei Wochen vorm 1. Mai hat die SS das Kommando ans Internationale Rote Kreuz abgegeben. Und dann halt dementsprechend am 8. Mai wurde es von der Roten Armee übernommen. Aufgrund dessen, dass es wie in den meisten KZs die Menschen trotzdem geschwächt waren und die Menschen trotzdem krank waren, war es halt nicht so, dass die Menschen mit dem 8. Mai befreit gewesen wären, sondern tatsächlich sind viele noch bis Mitte August in Theresienstadt geblieben, haben dort gelebt, viele sind dort auch noch gestorben. Genau, und vielleicht auch noch spannend ist, dass Theresienstadt am Anfang das Durchgangslager war, auch zu diversen Vernichtungslagern in Osteuropa, und ab 1942, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ausschließlich noch nach Auschwitz deportiert worden ist. Genau, und jetzt zu den Zahlen, die seht ihr hier, ich weiß nicht, also nur so als groben Überblick. Aber es wurden insgesamt über 88.000 Menschen in 63 Transporten in die Vernichtungslager geschickt. Das war dann zum Beispiel Riga, wie gesagt, später dann Auschwitz, Birkenau. Von diesen 88.000 haben ungefähr ein bisschen mehr als 3.000 Menschen überlebt. Und von den über 10.000 Kindern, die deportiert worden sind, waren das letztendlich auch Zahlen, die schwanken zwischen 100 und 150.
Ja, wie die Sarah schon gerade erzählt hat, wurde Theresienstadt auf mehreren Ebenen genutzt. Also es war Sammel- und Durchgangslager, ein Vorzeigeghetto und Konzentrationslager zugleich. Offiziell wurde von Theresienstadt als Ghetto gesprochen, aber inoffiziell war eigentlich immer ein Sammel- und Durchgangslager geplant. Wie man auch an den Zahlen gerade sehen konnte, es wurden ja 88.202 Menschen dann deportiert schließlich auch. Also man kann Theresienstadt tatsächlich auch als Arbeits- und Konzentrationslager bezeichnen. Die Menschen waren gezwungen zu arbeiten. Es wurden in Theresienstadt so viele Menschen ermordet oder starben an den Lebensbedingungen und Arbeitsbedingungen, dass diese Bezeichnung eben auch treffend ist. Und die höchste Sterblichkeitsquote weist die Statistik für den Herbst 1942 aus, als das Lager mit 59.497 Menschen belegt war und täglich mehr als 100 Menschen durch Hinrichtung, Folter und Prügel durch die SS-Kommandanten oder die schlechten hygienischen Bedingungen und die Arbeit starben. Als Ghetto wurde Theresienstadt auch bezeichnet. Sowohl die Opfer, die nach Theresienstadt deportiert wurden, als auch die deutsche Bevölkerung sollten durch diesen Begriff hinweggetäuscht werden. Theresienstadt wurde insbesondere als Altersghetto bezeichnet. Theresienstadt wurde als eine von Juden bewohnte und verwaltete Stadt in der Öffentlichkeit dargestellt. Und vor allem Juden mit weitreichenden Beziehungen und Ruf sollten hier untergebracht werden. Was man dazu noch erwähnen kann, ist, dass ein weiteres Ziel Theresienstadts auch die Unterdrückung von Intelligenz als potenzielle Quelle des Widerstandes war. Also sehr viele Persönlichkeiten aus dem kulturellen, wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Leben wurden in Theresienstadt inhaftiert. Und die Prominenten, die in Theresienstadt untergebracht wurden, hatten zwar relativ lange einen besonderen Status, einen besonderen Schutzstatus, doch wurden sehr viele von ihnen schließlich auch deportiert. Ich habe vorhin ja schon den Begriff des Vorzeigeghettos angebracht. Hier kann man zwei Beispiele eigentlich nennen, die besonders prägnant sind und das eben ein bisschen verdeutlichen. Also als BBC London weltweit Berichte über das Geschehen in Auschwitz ausstrahlte, musste Deutschland reagieren sozusagen. Also zuerst wiesen sie die Meldungen als Gräuelpropaganda zurück, waren aber darauf angewiesen zu reagieren, um sich das Wohlwollen des neutralen Auslandes noch zu erhalten, und erlaubten dann schließlich 1943 dem Roten Kreuz, das Lager zu besichtigen, und im Vorhinein wurde dann eine Stadtverschönerungsaktion begonnen, wo Cafés eröffnet wurden, die Stadt verschönert wurde, die Insassen angewiesen wurde, möglichst fröhlich über die Straße zu schlendern, Spiele zu spielen etc., damit das Rote Kreuz eben einen guten Eindruck bekommt und diese Gräuelpropaganda sozusagen dann verschwindet. Weiterhin wurde in Theresienstadt ein Propagandafilm gedreht, und dieser Propagandafilm wurde eben auch in Deutschland ausgestrahlt und diente so eben auch in Deutschland der Verschleierung von der Judenvernichtung. Also die Endlösung der Judenfrage war schon beschlossen, es war klar, sollte aber auch in Deutschland verschleiert werden. Eine wichtige Rolle bei der Planung und bei der Organisation Theresienstadts spielte die jüdische Kultusgemeinde Prag. Genau. Sie stand in Kooperation mit dem Zentralamt zur Regelung der Judenfrage in Böhmen und Mähren. Und die JKG, also ich nenne jüdische Kultusgemeinde Prag, ab jetzt JKG, setzte sich für die Errichtung jüdischer Lager im Protektorat ein. Also sie sah sich gezwungen, eine Politik zu betreiben, die auf Hinauszögern des Ärgsten, geschicktes Verhandeln und ein Erleichtern der Lage zielte. Im Sommer 1941 richtete die JKG eine Abteilung G ein, und diese Abteilung setzte sich mit der Planung für Theresienstadt auseinander. Die Mitglieder wussten um die Maßnahmen, die getroffen werden sollten und mussten, hielten sich aber bedeckt, weil sie fürchteten, dass eine Panik ausbrechen würde, würden sie die Planung öffentlich machen. JKG befand sich immer in einem Spannungsfeld. Es musste eingeschätzt werden, wie lange man Deportationen hinauszögern konnte, wie manipulativ man vorgehen konnte und ohne selbst deportiert zu werden. Ich würde da gerne ein Zitat einbringen. Genau. Funktioniert er, der Judenrat? Ist er gefügig? So vermag er den Prozess der Liquidierung zu beschleunigen. Verweigert er den Gehorsam? So beschwört er Sanktionen gegen die Gemeinschaft herauf, ohne die Gewissheit, den Liquidierungsprozess damit aufgehalten zu haben. Also hier sieht man ganz gut diesen Spannungsbogen, in dem die JKG sich immer befand. Die JKG übernahm auch die Ghettoverwaltung in Theresienstadt. Genau, und die gliederte sich auf in Leitung und Ältestenrat. Also der Ältestenrat sind 13 Mitglieder und der Judenälteste hatte die Leitung sozusagen. Und dann eben administrative Abteilung, Wirtschaftsabteilung, Finanzabteilung, technische Abteilung, Abteilung für Gesundheitswesen und Sozialfürsorge. Bei diesen ganzen Abteilungen gibt es noch zahlreiche Unterabteilungen, sodass H.G. Adler in Antlitz der Zwangsgemeinschaft recht zynisch von einer Ordnung eines Paradiesghettos sprach, weil diese Ordnung, die in der Ghettoverwaltung angedacht war, niemals umzusetzen war. Es war ein geordnetes Chaos praktisch. Also die Leitungen der JKG, also der Judenälteste und der Ältestenrat, bekamen immer Anweisungen von der SS-Kommandatur, die wiederum von Prag aus Anweisungen erhielt. Also sie unterstanden immer dem SS-Kommando und waren so immer gezwungen, eigentlich zu kooperieren. Die Vorsitzenden des Ältestenrates hafteten auch dafür, dass die Anweisungen des Kommandanten umgesetzt wurden. Der Judenälteste war von 1941 bis 1943 Jakob Edelstein. Er wurde 1943 aus seinem Amt entlassen und nach Auschwitz deportiert, wo er erschossen wurde. Sein Nachfolger war Paul Epstein, der in der kleinen Festung erschossen wurde. Benjamin Murmelstein war der letzte Judenälteste, der in Theresienstadt regierte und überlebte. Sie unterstanden stets der Zentralstelle für jüdische Auswanderung in Prag unter der Leitung von Hans Günther. Edelsteins Aktivitäten vor allem sind Gegenstand von Kontroversen gewesen. Also er hat oft Kritik bekommen, er hätte mit den Deutschen zu eng zusammengearbeitet, zu eng kooperiert, aber andere wiederum betrachten ihn als Helden. Und man kann sagen, dass es ähnlich für die nachfolgenden Judenältesten galt. Und auch hier sieht man eben wieder, dass es eigentlich unmöglich war, hier einen guten Umgang zu finden. Also auch hier habe ich noch ein Zitat rausgesucht. Hier beginnt jenseits der rein tragischen eine viel gemeinere Schuld der Leitung. Die unsittlichen Grundsätze der Umwelt mussten nicht übernommen werden. Also dies ist eine Kritik an der Art und Weise, wie die Judenältesten regiert haben. Ja, also die JKG war ja auch für die Fürsorge zuständig. Eigentlich war Fürsorge ja das Prinzip der gesamten Leitung. Und der Umgang mit diesem Thema war für die JKG immer ein sehr schwieriger, weil man immer in dem Bewusstsein handelte, dass wenn man einem Menschen hilft, ein anderer für ihn stirbt. Also zum einen reichten die Kapazitäten der JKG nicht aus, um alle gleichwertig versorgen zu können. Zum anderen ist es auch das Konzept Theresienstadts gewesen, nur eine gewisse Anzahl von Menschen am Leben zu halten. Und ich würde sagen, dass dieses Grundproblem immer ein Problem von Widerstand in Vernichtungslagern, Konzentrationslagern und Ghettos war und ist. Auch hier möchte ich noch mal gerne ein Zitat anbringen. Vor allem war es Jakob Edelstein, der in einer schweren und verantwortlichen Diskussion des Ältestenrates, wobei es sich um den Grundsatz handelte, wem eine Brotscheibe entzogen und wem sie zugegeben werden sollte, durch eine mutige und klare Analyse zu einer Entscheidung zugunsten der Kinder beitrug, die vielleicht etwas ungewöhnlich und hart zum Nachteil der Alten, aber unter den damaligen Gesichtspunkten allein richtig war, zugunsten der besseren Zukunft des deutschen Volkes. Also man sieht hier, dass man recht kalkuliert vorgehen musste und dass dieses Zitat beschreibt eben dieses Grundproblem, was ich eben angesprochen habe. In der Fürsorge stand aber immer an erster Stelle, das jüdische Volk am Leben zu erhalten, also sowohl durch materielle als auch durch pädagogische Mittel. Ich würde hier gerade weitergeben.
Also ich werde euch jetzt noch was zu den sozialen Kontakten eben in und um Theresienstadt erzählen, aber mit dem Schwerpunkt auf den Verkehr zur Außenwelt. Also wichtig zu sagen ist zunächst, dass die SS immer versucht hat, Theresienstadt vollständig von der Umwelt abzuschotten oder zumindest so weit wie es geht. Damit haben sie vor allem zwei Ziele verfolgt. Zum einen wollten sie die Gefangenen durch die fehlenden Verbindungen zur realen Welt eben auszehren und schwächen. Also weil keine sozialen Bindungen zu haben, ist immer eine große seelische Belastung für die Person und dadurch gewinnt sie auch keine neue Hoffnung, wenn sie so abgegrenzt sind. Zum anderen sollte dadurch natürlich verhindert werden, dass die Zustände im Lager in der Öffentlichkeit publik werden. Verständlicherweise, weil die waren, wie wir auch schon gehört haben und noch sehen werden, eher menschenunwürdig. Es kam dann zu vielen Täuschungsmanövern der Nazis, um der Welt weiszumachen, dass in Theresienstadt eigentlich eine heile Welt herrscht. Ein Beispiel dafür ist eben der Propagandafilm, von dem haben wir schon gehört. Genau, und die sozialen Kontakte hatten für die Gefangenen aber immer eine sehr große Bedeutung. Und allein schon an diesen verschiedenen Bedeutungen wird die Differenz mit den Zielen der Nationalsozialisten ziemlich deutlich. Also soziale Kontakte waren für die Gefangenen immer zum einen ein Mittel zur Informationsbeschaffung, über die aktuelle Kriegslage, aber sie waren auch Mittel, um die Not und das Leid der Gefangenen zum Ausdruck zu bringen und die Welt eben darauf aufmerksam zu machen. Außerdem spenden soziale Beziehungen natürlich immer Trost, Mut und geben neue Hoffnungen.
Das wiederum verhilft den Menschen dann zu mehr Durchhaltevermögen. Genau, Trude Simonsson, die Zeitzeugin, die letzte Woche ja eben hier war, hat dazu gesagt, das fand ich ganz schön, Worte haben eine große Bedeutung. Hätte man mir nicht Mut zugesprochen, dann wäre ich vielleicht nicht mehr im Leben, auch wenn das mit dem Selbstmord nicht so einfach ist. Man will nicht mehr leben, wenn man weiß, dass es niemanden mehr gibt, der will, dass man lebt. Das sagt ja schon aus, welche wirklich große Bedeutung soziale Kontakte für die Menschen damals hatten. Darüber hinaus gab es dann aber natürlich auch einfach materielle Beweggründe, soziale Kontakte zu pflegen, weil sie dann eben durch diese Freundschaftsdienste eine Verbesserung des Lebensstandards bedeuten konnten. Genau, jetzt weiter. Dann komme ich jetzt näher auf die Kontakte der Gefangenen zur Außenwelt zu sprechen. Da Theresienstadt ja eigentlich von der Öffentlichkeit ausgeschlossen werden sollte, fallen diese eher sehr spärlich aus. Eine Möglichkeit, mit der Außenwelt in Kontakt zu kommen, war aber die Beteiligung an Arbeitsgruppen. Es gab nämlich bestimmte Arbeitsgruppen, denen es mit Hilfe von Durchlassscheinen erlaubt war, natürlich unter Aufsicht, außerhalb von Theresienstadt Arbeiten zu verrichten. Dort kam es dann immer wieder, also trotz der wirklich starken Überwachung, zu illegalen Kontaktaufnahmen mit Nicht-Inhaftierten. Genau, eine weitere Chance, Kontakt aufzunehmen, war der Zaun an der Umgehungsstraße. Des Öfteren haben Verwandte oder Bekannte einfach unerlaubterweise natürlich auf gut Glück Briefe, Pakete, Waren, Lebensmittel, eigentlich alles Mögliche über den Zaun geworfen, in der Hoffnung, dass es die gewünschten Personen erreicht. Außerdem hat der Zaun auch immer wieder als Treffpunkt für illegale Zusammenkünfte gedient und es fanden viele Unterhaltungen über den Zaun hinweg statt. Genau, ein dritter wichtiger Punkt waren die tschechischen Gendarme, die unter anderem die Tore bewacht haben. Kontakte zu diesen Gendarmen waren eigentlich illegal, dennoch haben viele von ihnen mit den Insassen zusammengearbeitet. Also die meisten davon haben sich immer sehr korrekt verhalten und waren bei den Eskorten auch einwandfrei gegenüber den Insassen, wenn nicht sogar sehr freundlich. Obwohl sie auch zur Distanz verpflichtet waren und ihnen andernfalls sogar große Strafen gedroht haben, waren sie auch oft zu Diensten bereit. 1943 wurden dann sogar 14 Gendarme wegen Verbindungen zu Gefangenen hingerichtet. Aber trotzdem haben sie weiterhin Nachrichten, Waren, Geld überbracht und haben sogar Reisen und Ausgänge aus dem Lager organisiert. Häufig natürlich gegen entsprechende Gegenleistungen. Aber es ist sogar mindestens ein Fall sicher bekannt, in dem ein Gefangener mit einem entfernten Judenstern das Ghetto verlassen hat. Genau, und die häufigste und wichtigste Form der Kontaktaufnahme mit der Außenwelt war aber der Post- bzw. der Paketdienst, obwohl dieser von der SS natürlich sehr streng kontrolliert wurde. Also erst 1942 wurde das allgemeine Schreibverbot aufgelöst. Allerdings wird das eher jetzt im Nachhinein als Täuschungsmanöver bezeichnet, weil diese dann als positiv formulierte Schreiberlaubnis war ja keine Freiheit in dem Sinne, sondern es wurde sehr stark kontrolliert, was geschrieben werden durfte und was nicht. Also es wurde eben nicht nur der Inhalt kontrolliert, sondern auch die Form. Also bezüglich der Form war zum Beispiel nur eine einseitige Beschriftung erlaubt, nicht mehr als 30 Worte und es musste in Blockschrift oder mit Schreibmaschine geschrieben werden. Es durfte auf keinen Fall Buntstift verwendet werden. Es musste immer ein bestimmter Abstand zwischen den Worten eingehalten werden und die Schriftzeichen mussten zum Beispiel auch mindestens 5 mm hoch sein. Also es war sehr streng kontrolliert. Inhaltlich durften bei aus Theresienstadt verlassenen Briefen keine Hinweise über die Lagerverhältnisse gegeben werden. Und man durfte zwar die Möglichkeit erwähnen, dass Pakete geschickt werden dürfen, aber man durfte keine Wünsche äußern, was man denn geschickt bekommen möchte. Weil die Außenwelt dann natürlich irgendwie mitbekommen hätte, wie schlecht es den Leuten im Lager eigentlich geht. Bei eingehenden Briefen durften auch keine Angaben über Inhalt oder Gewicht des gesendeten Pakets gemacht werden. Und es wurde auch verboten, irgendwie die Häufigkeit der Korrespondenz anzugeben. Also man durfte zum Beispiel nicht schreiben, ich schreibe dir täglich oder so, weil wenn dann die Gefangenen geantwortet hätten, wäre dann wahrscheinlich rausgekommen, dass viele Briefe oder Pakete einfach abgefangen werden und viele Sachen aus den Paketen entnommen werden. Die Insassen mussten sich auch an einen Schreibturnus halten. Das heißt, also dieser Schreibturnus war die Zeit, innerhalb der sie das Recht hatten, eine Karte abzuschicken. Die war, also es war immer unterschiedlich lang, aber meistens mehrere Monate. Und wurde dann bei der Zensur an dieser Karte etwas Anstößiges entdeckt, wurde es vermerkt und der Schreiber hat eine Ersatzkarte bekommen. Hat diese dann wieder den Regelungen widersprochen, hat der Gefangene dann das Recht, also sein Schreibrecht für diesen Turnus verloren. Genau, und in der Not haben die Leute natürlich auch die raffiniertesten Ideen gehabt, wie sie Botschaften vermitteln können. Da habe ich auch ein Beispiel. Also zum Beispiel ein Brief von einer Gefangenen: Tue uns doch bitte den Gefallen, wie versprochen, weiter regelmäßig von dir hören zu lassen. Denn auch wir denken viel an dich und hoffen, dass du uns auch nicht vergisst. Grüße bitte Familie Wittler oftmals und nimm du für heute viele herzliche Grüße, auch von Werner, deine Nichte Ilse Basch. Genau, und die Familie Wittler, da denkt, die Nationalsozialisten denken dann natürlich, es ist eine befreundete Familie von ihr, aber in Wirklichkeit kannte sie gar keine Familie Wittler, sondern Wittler war einfach die größte Berliner Brotfabrik und damit wollte sie eben mitteilen, dass sie Essen geschickt bekommen möchte. Und sie hat den Empfänger auch als Onkel bezeichnet, obwohl es gar nicht ihr richtiger Onkel ist, aber sie hatte einfach die Hoffnung, dass Familienpost eventuell eher durchgelassen wird als Post an einfach Bekannte. Genau, dann zu den Paketen. Nochmal zurück. Nochmal. Genau. Am Anfang war das Verfahren so, dass die Pakete in einem abgesonderten Raum von einer Schleusegruppe untersucht worden sind und es der Kontrollgruppe zum Beispiel auch freistand, uneingeschränkt aus den Paketen zu essen. Erst danach wurden die Pakete dann nummeriert und zur Post ins Lager gebracht. Allerdings gab es dann zu viele Beschwerden, dass eben wertvolle Sachen aus den Paketen entnommen werden, dass alles aufgegessen wird und dass die Männer der Kontrollgruppe ihren Bekannten, die sie im Lager haben, selbst wertvolle Sachen in die Pakete schmuggeln. So kam es dann 1943 zu einer Reorganisation des Vorgangs. Also die Pakete wurden seitdem dann erst nummeriert und sortiert und die Insassen mussten mit einem Abholschein die Pakete abholen und dann wurden vor ihren Augen an Tischen wurde dann die Pakete kontrolliert und an den Tischen lagen auch immer ein Verzeichnis der Kontrabande aus, damit es zu keinen Diskussionen kommt, also eben was beschlagnahmt werden soll und was nicht. Zum Beispiel wurde alles Schriftliche ausnahmslos entfernt, auch zum Beispiel altes Zeitungspapier, das eben die Waren drin schützen sollte. Einfach alles Schriftliche wurde rausgenommen. Es kamen vor allem Pakete aus dem Protektorat an, weil vor allem die durch illegale Informationen erkannt haben, wie wichtig es ist, die Leute im Lager zu unterstützen. Als Gegenreaktion darauf wurde dann im Juli 1943 Zulassungsmarken für die Pakete aus dem Protektorat eingeführt, also nur für Pakete aus dem Protektorat. Diese Zulassungsmarken mussten dann auf das Paket geklebt werden, damit es überhaupt zugestellt wird. Und der Vorgang war dann so, also die Insassen mussten einen Antrag auf Bewilligung einreichen und dann haben sie eben, je nachdem, verschiedenen Insassen wurde ein verschiedenes Kontingent an Zulassungsmarken zugeschrieben. Und diese wurden ihnen dann ausgeteilt und die konnten sie dann eben an Bekannte weiter verschicken, damit diese wiederum ihnen dann mit den Marken Pakete schicken konnten. Für ein Paket ohne Marken gab es dann auch keine Rückerstattung. Und das hat dann im Lager einen großen Handel ausgelöst. Also die Anträge auf Zulassung wurden dann für bis zu ein Drittel des Paketinhalts verkauft, also für das Paket, das dann dafür ankommt. Genau. Dann gehe ich noch ganz kurz auf das soziale Leben innerhalb Theresienstadt ein, aber das wird sich dann auch noch im Laufe des Referats weiter klären. Also in Theresienstadt gab es 12 Kasernen und viele zweistöckige Häuschen und in jedem Zimmer waren teilweise 8, aber auch bis zu 60 Personen untergebracht. Also man kann sich ja schon vorstellen, dass die Menschen da wirklich in unglaublicher Nähe aufeinander gewohnt haben und es kaum Privatsphäre gab und man sich miteinander arrangieren musste. Männer und Frauen waren aber immer getrennt voneinander untergebracht, also auch verheiratete Männer und Frauen. Außer vielleicht bei diesen privilegierten Personen wenige, da gab es ab und zu ein paar Ausnahmen. Außerdem wurden auch die Kinder den Eltern entrissen und waren in der Regel bis zum 16. Lebensjahr in eigenen Jugendheimen untergebracht. Dort gab es dann bestimmte Jugendbetreuer, die sich wirklich auch sehr rührend um die Kinder gekümmert haben. Und allgemein haben da immer alle sehr zusammen geholfen. Also es gab auch ein sehr rührendes Beispiel mit dem Essen und so, aber das kommt, glaube ich, alles später noch. Aber man sieht schon an der Trennung von den Unterbringungen, dass man zu enge und vor allem familiäre Beziehungen eben unterdrücken wollte, da diese dann gegen die Ziele der Nationalsozialisten waren. Ja, dazu zählt auch das Schwangerschaftsverbot. Das wurde ja für alle jüdischen Frauen ausgesprochen. Und dadurch kam es auch zu vielen Spätabtreibungen und auch noch Kindstötungen, was dann wiederum große psychische Belastungen für alle Frauen waren und zu Depressionen geführt hat. Ja, außerdem kam es auch relativ oft zu sexuellen Erpressungen von Seiten der Arbeitsgruppenleiter, weil die eben bestimmt haben, wer tauglich ist für eine Arbeit und wer nicht. Und da haben sie dann eben sehr leicht die Menschen erpresst damit. Genau, also das war es jetzt erstmal, aber es wird dann noch weiter klar.
So, genau. Zum Thema Fürsorge. Also unter der Fürsorge wird dann zum ersten Artes Fürsorge und die Jugendfürsorge zugeteilt. Also ich werde mich dann zum Thema Artes Fürsorge beschäftigen. Also zum ersten Punkt. Also da habe ich dann im Überblick für die Altersfürsorge und zwar also die ersten also Organisation, Schema, Aufgabe, Art und Leistungen der Fürsorge, die Probleme, die in der Altersheim in Böhmen, Widerstand, Kraft und Überlebenstechnik. So, dann kommen wir dann zum ersten Thema. Genau. Ja, zum ersten Thema. Unter der Organisation, Schema, wurde die Fürsorge für Sehende, Blinde, Kriegsbeschädigte, Körperbehinderte, Taubstumme, Alleinstehende, Kleinkinder, Häftlinge und seelische Kranke zugeordnet. Wir werden dann zum dem Grafik nochmal veranschaulich machen. Also wir kommen dann die nächste Punkte zum die Aufgabe. Genau, die Aufgabe der Altersfürsorge ist, also wer krank sind, sowie alle gesundheitliche, also nicht nur körperlich, sondern auch geistig, als auch chronisch behindert und benachteiligt, werden betreut und befürsorgt mit ärztlichen Diensten. Also entweder wird in einzelnen individuellen Fällen in geschlossenen Fürsorge, also meistens im Sichen, Blinden, Krieg, Beschädigten, Körperbehinderten, Taubstumme, Kleinkindheim, also betreut werden oder ganz allgemein in offene Fürsorge für gesamte Stadt. Genau. Also dann schauen wir bei dem Grafik an. Genau. Ja.
Okay.
Besser? Okay, schalt einfach mal. Okay, gut. Also zu dem Grafik informiert uns über die Zahlen der Betreuenden, also gegen das Personal im verflossenen Monat im Jahr 1943. Also, genau. Das Personal waren insgesamt nur 319 und darunter sind Versorgerinnen, die meisten aus fachlich gesamten, also geschulten Frauen und die Betreuerinnen sind meist ehemalige Krankenschwestern. Die Administrativkräfte vorhin, den ganzen Apparat, die Referenten kümmern sich um das Schreiben und den Parteienverkehr. Also am wenigsten waren die ersten nur 6 Personen, die Hilfskräfte 9 Personen im Gegensatz zu den Betreuenden. Also okay, gut. Also genau, am wenigsten waren die ersten nur 6 Personen und Hilfskräfte 9 Personen. Im Gegensatz zu den Betreuten waren knapp 15.000 Personen. Am meisten waren die sicher körperlich Behinderte, seelische Kranken und Kriegsbeschädigte. Sie wurden individuell in Heimen betreut und versorgt. Es war ziemlich große Überlastung für die Arbeit des Personals. Genau, zum dritten Punkt. Genau, nächster. Genau. Dann werde ich über die Art und Leistungen der Fürsorge sprechen. Die Befürsorgung umfasst von gesundheitlichen, also körperlich und geistig bis zu kleineren und größeren materialen, sozialen Problemen. Die verschiedenartigen Leistungen sind also meist Besorgen, Alltagsbedarf, Unterkunft sowie Decken, Posten, Kleidungen, Hausschuhen, neue Prothesen und so weiter. Reparaturen aller Art, also sowie Wäsche, Krankenwagen oder Prothesen. Hilfe, also beim Postschreiben, Haarschneiden, Einkaufen für die Sonderbewilligung. Beratung, also als Psychotherapeuten aller Art, besonders beim Selbstmordversuchen. Untersuchung von Grenzfällen wie Psychopathen, Süchtigen, Senildementen. Und Freizeitveranstaltungen in Heime und Sichenheime für Blinde und Kriegsbeschädigte. Sie füllen auch die Sprechkurse, Ablesekurse, Verleihungen von Büchern. Gut. Dann kommen wir dann zum weiteren Punkt. Genau. Also, Altersheim in Böhmen. Das war eigentlich die Nazi-Propaganda. Also viele alte Menschen glaubten an die Reise, sozusagen Deportation. Also erwartungsvolles Nachbar-Theresienstadt, ein Altersheim in Böhmen, also dass sie gut befürsorgt und ärztlich betreut werden. Möchtest du dann gut, dann schauen wir dann die Probleme in Altersheim. Gut, genau. Ja. Die Überfüllung des Lagen voller Menschen, also je mehr Deportation kam, desto mehr nahm die Zahlen der Insassen zu. Und das kommt zu den Überlastungen der Personal, der Arbeit der Personal, genau, und Mangel an genügend geeigneten Personal an individuellen Betreuung und minder Qualität der Betreuung des Personal. Gut. Das führt zu immer schlechten Lebensbedingungen, sowie Wäsche und Unterkunft ist es immer Mangel und schlechter Gesundheitszustand, Mengen an gewissen Material und Inventargegenstände, um Hygiene zu gewährleisten. Geringe Lebensmittelration, das wird dann immer weniger Lebensmittel zugeteilt. Und schlechte Ernährung, zum Beispiel im Warenlager, war verschimmelt und ungenügend Kontoren an Essen. Und das führt zurück zu den hohen Sterbrate, Unterbringung und Unterernährung, also schlechte Unterbringung und Unterernährung. Gut, dann kommen wir dann zu dem zweiten, also dem Zitat, und zwar, genau, bevor ich den Widerstand Kraft erwähne, darf ich die Zitat einbringen. So, zum Menschenglück bedarf es eines inneren Friedens, einer Harmonie, eines Einigseins mit sich selbst, Sie werden mir mit Recht einwenden. Das ist ja alles recht schön und gut. Aber wenn man hungert und friert, vom Insekt geplagt, nicht schlafen kann, dann musste man ein Heiliger sein, um diesen Weg gehen zu können. Genau. Also, dann sehen wir dann diese Überlebenstechniken. Also dies können wir die Widerstandskraft stärken. Genau. Ja. Also, die meisten Greisen, also sie sind rustig zu sein und erste gefährliche Zeit gut durchzuhalten, also zu halten. Genau. Und man muss dann sich einfach den Charakter dieser Lage einfach anpassen und zurechtfinden, um zu überleben. Und man glaubt einfach an jüdische Fonds für den Überlebenswillen, dass man einfach, dass sie hilft sich gegenseitig und und man stellt sich einfach die Vorstellung in anderen Genuss, lebenswichtige Güter, damit man die Realität einfach ablenken kann. Zum Beispiel, man schwelgt in Fantasien über eine glückliche Zukunft nach dem Krieg oder nach der Befreiung. Man trotzt sich durch Hoffnungen, Familien oder Kindern, Verwandtschaft wiederzusehen. Und man kann vielleicht kleine Arbeit sich zu beschäftigen, also eigenwillig, damit man die Ablenkung von der Realität einfach erhöht. Und man teilnehmen an die Freizeitgestaltung, zum Beispiel Lektüre, Schach und so Beispiel. Und genau, und die wichtige Sache ist, dass manche Kreisen, also sie sind sogar über 80 und 90 und aufgrund der Senilität fühlen sie sich einfach hier wie auf einer Reise. Sie fragen sich nach Zeitungen, Marmelade beim Frühstück und sie fühlen sich einfach hier als ganz gut. Genau, das ist einfach mal die Überlebenstechnik. Und zum Letzten werde ich einfach, genau. Je hilflos ein alter Mensch war, desto mehr wurde er zu einem Objekt der Zwanggemeinschaft zerrieben. Das heißt, wenn man sich einfach diesen Lage innerhalb von 6 Monaten nicht anpassen oder sich nicht zurechtfinden könnte, dann würde er einfach zu dem Objekt der Zwanggemeinschaft vernichten. Und man darf nicht einfach mal zurückbekommen. Also, und genau, die manche Kreise, die sind überleben bis zur Befreiung, aber die nur wenige, die glückliche kleine Minderheit, haben die Kraft, durchaus in der Gegenwart zu leben. Oder als vielleicht die Schwäche, sie schließt einfach die Gegenwart aus und leben einfach in Erinnerung. Genau. Dankeschön. Und ich gebe dann weiter zu dem Jugendversorger.
Genau, dann komme ich jetzt zur Jugendfürsorge. Ja, und zwar heißt es ja immer, dass die Jugend die Zukunft jeder Gesellschaft sei. So wurde auch in der Zwangsgemeinschaft, also einer Zwangsgemeinschaft wie Theresienstadt, in einer derartigen Ausnahmesituation versucht, diesen Gedanken auch beizubehalten. Man hat sich also bei der Pflege der Jugend schon einige Mühe gegeben. Allerdings stellt sich hier die Frage, ob diese Jugendfürsorge überhaupt jemals eine Chance auf Erfolg hatte. Und auch welche maßgeblichen Gründe nun eine wesentliche Rolle für einen Misserfolg spielten. Ja, und um das zu erörtern, möchte ich erstmal auf die wesentlichen Hauptziele der Jugendfürsorge eingehen und danach dann das alltägliche Leben der Kinder in Theresienstadt und auch auf die Probleme der Fürsorge eingehen. Ja, und zwar war das allgemeine Bestreben erstmal eine gemeinschaftliche Erziehung zu erreichen. Das heißt auch die Unterbringung aller Kinder, also im Idealfall aller Kinder, was natürlich nicht so war, in Heimen. Ja, also wollte man trotz der Umstände eine harmonische Entfaltung der Persönlichkeit und deren geordneten Eingliederung in die menschliche Gesellschaft erreichen. Ja, erstmal, da habe ich noch eine Quelle aus Adlers Werk, also aus dem Antlitz der Zwangsgemeinschaft, die ebenfalls die Ziele der Erziehung beschreiben. Ich zitiere: Außer ethischen und praktischen Erziehungszielen, wie auch Erziehung im Kollektivgeist, bemühten wir uns, das Selbstbewusstsein der Kinder zu erwecken. Unter Hinweis auf ihr zukünftiges Leben und ihre zukünftige Arbeit wollten wir sie über die Unerfreulichkeit und Hoffnungslosigkeit ihrer Lage hinwegbringen. Ja, also an diesen Zielen merkt man schon, dass es nicht nur darum ging, die Kinder zu bilden, im Unterricht zum Beispiel, oder sie auf eine Zukunft bzw. auf die Hoffnung einer Zukunft vorzubereiten, sondern auch einfach eine Art Ablenkung zu schaffen. Also etwas, was die Kinder von den Zuständen, in denen sie lebten, ablenken. Ja, also hierbei stellte die Erziehungsarbeit immer eine der größten Herausforderungen dar. Und besonders am Anfang war es eine sehr schwer zu bewältigende Aufgabe. Man muss sich halt die Umstände vorstellen. Die Erwachsenen wurden in diese Zwangsgemeinschaft hereingeworfen und waren selbst stark paralysiert und orientierungslos. Und nun sollten sie an Jugend leiten. Ja, und die Zerschlagung der Familien, das wurde ja auch schon vorhin beschrieben, dass Männer und Frauen getrennt waren, auch von ihren Kindern. Ständige Deportationen waren für einen Beginn, also für den Anfang einer Erziehungsarbeit nicht besonders förderlich. Vor allem problematisch waren die bedenklichen Ansätze der Leitung. Es war vor allem im ersten Jahr der Fall. Und zwar hatten sie eher idealistische Zielsetzungen, die den wirklichen Erfordernissen der Situation nicht besonders entsprechen. Laut Adler wollte man aus dem Lager eine Art Vorschule für das Leben in Palästina machen. Ja, so wählte man dann erstmal junge und unerfahrene, meist an der zionistisch-sozialistischen Jugendbewegung angehörenden Erziehern. Und also diese war zum Teil am Anfang, wie schon gesagt, sehr idealistisch und wurden dann später zu verbitterten Lagerrealisten. Was natürlich nicht immer der Fall war, aber oft. Naja, dann wählte man halt diese Erzieher, anstatt erfahrene Pädagogen zu nehmen, von denen es auf jeden Fall welche im Lager gab. Und diese wurden, wenn überhaupt, eher als Lehrer eingesetzt. Nebenbei bemerkt, der Leiter für die Fürsorge war der junge Zionist Egon Redlich und neben ihm spielte noch Freddy Hirsch eine wichtige Rolle. Ja, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht die Mühen der Jugendfürsorge abtun. Es gab auf jeden Fall Erzieher, die einen guten Willen bewiesen haben und sich sehr engagierten. Ja, dann komme ich auf das Leben in den eingerichteten Jugendheimen. Ja, also zuerst war die Jugendfürsorge dem Gesundheitswesen unterstellt und die unterlagen die Kinder von 4 bis 16 Jahren, in einigen Fällen auch die von 18 bis 20 Jahren. Zuallererst wurden also bei der Einrichtung von den Heimen nach Alter und Geschlecht getrennt. Es gab Kinderheime für die 4- bis 10-Jährigen, Mädchen- und Knabenheime, wo Kinder von 10 bis 16 lebten und Jugendheime von 16 bis 20 Jahren. Es gibt einige Berichte von Kindern, die Auskunft über ihr alltägliches Leben geben. Sie beschreiben unter anderem den Tagesablauf. Und zwar ist hier mal so ein exemplarisches Beispiel zu sehen. Also man sieht halt, dass hier alles mögliche, Waschen, Frühstück, Morgenabwehrunterricht, Spiele, alles, was eigentlich zu so einem normalen Alltag gehört eines Kindes. Vor allem beschreiben die Kinder ihre Freizeit ziemlich genau, also wie sie die verbrachten. Zum Beispiel hatten die meisten Heime eine eigene Fußballmannschaft, so haben sie sich die Zeit vertrieben. Es gab einige kulturelle Ereignisse, worauf später noch eingegangen wird. Und ein Heim hatte sogar eine Zeitschrift. Ja, und da muss man an dieser Stelle erwähnen, dass es schon starke Unterschiede gab zwischen den verschiedenen Heimen. Das heißt, jedes Heim hatte einen eigenen Charakter, mitunter sogar unterschiedliche politische Gesinnung. Und man kann auch von Qualitätsunterschieden sprechen. Demnach gab es auch verrufene Heime, die sich durch Unordnung, mangelnde Disziplin, wenig Bildung und Erziehung auszeichneten. Ja, womit ich dann auch zum Thema Unterricht in Theresienstadt komme. Wie bereits erwähnt oder wie auch in dem Tagesplan zu sehen, spielte der auch eine Rolle. Und zwar war der wie gefolgt geplant. Also erstmal wurden die Kinder bis 7 Jahre, die bekamen die ersten Bildungsgrundlagen im Rahmen des Kindergartens. Kinder bis zu 14 Jahren sollten täglich 3 bis 4 Stunden Unterricht bekommen, entweder im Heim oder die Kinder, die bei ihren Eltern wohnten, sollten dann an Tagesheime dafür gehen. Ältere Kinder allerdings unterlagen der Arbeitspflicht, was bedeutet, dass sie bei Bedarf in der Landwirtschaft, in der Kriegsproduktion und auch, aber das galt eher für weniger in den Prozessen des Lagers eingeteilt wurden. Ein kleiner Teil betrieb auch qualifiziertere Handwerksarbeit, für welchen sogar Abendkurse eingerichtet wurden. Hier gab es sogar eine Lehrlingskommission, die nach Abschluss des Kurses auch Lehrlingsprüfungen vornahm. Ja, was auch noch wichtig zu erwähnen ist, dass sogar Büchereien eingerichtet wurden, und zwar einmal für die Kinder und auch für die älteren Jugendlichen. Genau, also diese Beschreibungen erstmal für diese von der Freizeit und von den Programmen, die es so gab für die Jugendlichen, vermitteln erstmal einen recht geordneten und einen fast schon harmonischen Eindruck, wie das Leben als Jugendlicher in Theresienstadt ablief. Doch muss man dazu sagen, dass diese Ziele und Pläne oft nicht wirklich der Realität entsprachen. Da gab es halt einige Probleme. Zuallererst zum Unterricht. Ein geordneter Unterricht war eigentlich kaum möglich, obwohl viele, vor allem später, recht qualifizierte Lehrer eingesetzt wurden. Aber der Unterricht war, wie man sich vorstellen kann, natürlich illegal. Das heißt, es gab durch Kontrollen, die ständig durchgeführt wurden, das war ein ständiger Störfaktor für den Unterricht. Deswegen mussten Schüler auch oft Wache stehen. Was auch noch die Arbeit erschwerte, waren vor allem die geringen Vorkenntnisse der Schüler, weil sie oft auch, bevor sie im Lager lebten, gar nicht in die Schule gehen durften. Und natürlich war auch noch das fehlende Material im Lager ein Problem. Ja, noch weitere Probleme der Jugendfürsorge darzustellen, gibt es hier eine gegen die Leitung eingerichtete Eingabe und auch einige Aufsätze, die das verdeutlichen. Das sind auch einige Sachen, die ich schon am Anfang angedeutet habe. Und dazu gehören erstmal die unzulängliche Durchführung des vorgeschlagenen Programms, also des Programms von der Leitung. Man kann fast schon von einer allgemeinen Planlosigkeit sprechen. Dann die unerfahrenen Mitarbeiter, die meist keine Fachausbildung genossen hatten. Und vor allem die idealistischen, nicht den Bedürfnissen der Situation angepassten Zielsetzungen, die sich durch eine nicht besonders ausgeprägte Weitsichtigkeit auszeichneten. Und das heißt, es gab kein wirkliches Gespür für die wirklichen Erfordernisse in dieser Situation. Ein Beispiel dafür ist vor allem, dass zum Beispiel Hebräisch versucht wurde, uns zu unterrichten, obwohl die meisten Kinder noch nicht mal wirklich lesen und schreiben konnten. Ja, und hierzu kommt noch das Problem der politischen Erziehung. Die jüdische Leitung war nämlich zionistisch, was natürlich dann auch auf die Jugendfürsorge Einfluss hatte, sodass sich schon bald Meinungsverschiedenheiten verschiedener Gruppen bildeten, also zwischen den nationalbewussten und den assimilatorischen Juden. Und oft hatte dann diese politische Erziehung der Kinder überhaupt keine wirkliche innere Beziehung zum Judentum. Also viele Kinder hatten diese Beziehung überhaupt nicht und trotzdem wurden sie so erzogen. Ja, da komme ich jetzt zu einer der größten Probleme der Jugend, und zwar die sogenannte Verwahrlosung bzw. Sittenverfall. Ein häufig aufgeführtes Problem hierbei ist das moralische Problem des Stehlens, beziehungsweise hier wird es immer Schleusen genannt. Ja, und das wurde sogar, also wenn die Jugendlichen etwas gestohlen haben, für die Gemeinde praktisch, wurde das sogar gelobt. Das heißt, dass sich hier für die Moral nicht wirklich eine Allgemeingültigkeit hervorhob, sondern das situationsbedingt war. Also nicht wie bei Kant, die Allgemeingültigkeit der Moral, sondern eine nicht wirkliche, wie kann man sagen, es war halt nicht konsequent, genau das Wort habe ich gesucht. So, das heißt, das Stehlen vom Feind war in Ordnung, ja? Das mit dem Stehlen? Hm. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht so eine, wenn es jetzt so rüberkam, ich wollte jetzt keine so starke Wertung sagen, sondern ich wollte einfach nur darstellen, dass es hier halt eine andere Moral vermittelt wird den Kindern. Also ich denke, wenn, also sie können halt im Nachhinein nicht wirklich da unterscheiden. Also ich habe das jetzt von den Berichten, wolltest du noch was sagen? Wolltest du noch was sagen, oder?
Ja, ich kann jetzt auch nicht überlegen, oder? Ich glaube schon, dass man nicht unterscheiden zwischen einer extremen Situation, die ich habe, und die ich überlege, und der Situation, die ich in einem normalen erzählischen Rahmen
Nee, also ich denke, man sollte schon auf die Situation Rücksicht nehmen. Aber ich habe jetzt von den Berichten, die ich jetzt darüber gelesen habe, auch von den Jugendlichen, wie sie halt wirklich auch damit angegeben haben, ich habe das und das geschleust, also untereinander da geprahlt haben. Und ich denke nicht wirklich, dass, also diese, das verstanden haben, was sie eigentlich da tun. Hatte ich das, oder vielleicht erklärt sich das jetzt noch im Laufe. Oder wir können auch nachdenken noch darüber reden. Ja, wie gesagt, trotz der Mühe, die sich gegeben wurde, also dass wirklich die Jugendfürsorge versucht hat, in den Heimen Strukturen für die Jugendlichen zu errichten, waren sie doch oft sich selbst überlassen und hatten kaum Halt. Dazu trug auch bei, dass sie, wenn sie überhaupt Eltern hatten, von denen getrennt waren, weil sie ja auch den ganzen Tag gearbeitet haben. Ja. Aber trotzdem wurden große Opfer für die Jugendlichen gebracht, was wiederum zu einem weiteren Problem führte, und zwar, dass die Leitung allgemein dazu tendierte, stark zugunsten, die Alten stark zugunsten der Jugend zu vernachlässigen. Ein Beispiel ist hier die Nahrungsabgabe, das heißt, dass die Jugendlichen mehr Lebensmittel bekommen haben, dann zum nicht zugunsten der Alten, die hatten dann weniger am Ende. Der Vorteil da war natürlich, dass die Kinder nie so eine große Not wie die Alten erleben mussten. Ja, die vorher angesprochenen Berichte der Kinder zeigen auch, dass sie das Elend ihrer Lage nicht besonders, also nicht im vollen Maß erfassten. Genau, und man kann hier von, sozusagen von einer isolierten Scheinwelt sprechen, die sich dann langsam entwickelt hat, eine Art Lagerillusion. Allerdings ist das unter den gegebenen Umständen auch zu erwarten und womöglich ist die Situation auch gar nicht anders zu ertragen. Ja, außerdem sahen die Erzieher nicht unbedingt einen Sinn darin, die Kinder ihr wahrscheinliches Schicksal, also den Tod, den vor Augen zu führen, und man tat eigentlich alles Gegenteil und versuchte Hoffnung aufzubauen und Selbstbewusstsein. Um noch etwas Positives zu nennen, also ein Lichtblick war auf jeden Fall die Jugendhilfe. Das war eine Organisation, die sich 1943 gründete. Sie entstand aus dem Bedürfnis, sowohl der drohenden Verrohung und Verwahrlosung der Jugend entgegenzuwirken, als auch den Alten und Hilfsbedürftigen zu helfen. Das ist aus einem Jahresbericht der Jugendhilfe. Also ihre Aufgaben bestanden zum Beispiel unter Hausbesuch von Jugendlichen bei Alten, Botengänge, Geburtsgratulation und Organisation von Spielgruppen. Das sind nur einige Beispiele dafür. Um jetzt nochmal zu dem Anfangsproblem zu kommen, also das Scheitern bzw. die Probleme der Jugendfürsorge, sollte man beachten, also die Frage beachten, wie überhaupt eine wirkliche harmonische Entfaltung der Persönlichkeit und eine geordnete Eingliederung in die menschliche Gesellschaft für die Jugendlichen in dieser zersprengten Gesellschaft, also dieser unnatürlichen Zwangsgemeinschaft in Theresienstadt, überhaupt möglich war. Denn die Erwachsenen oder Erzieher, die ja eigentlich Vorbilder sein sollten und der Jugend Orientierung und Halt geben sollten, waren selbst emotional und politisch verwirrt und gar nicht erst in der Lage dafür. Außerdem waren die Deportationen ein immerwährender Schatten, der alle Mühen zunichte machen zu schien. Nichtsdestotrotz stand immer eine Motivation hinter Bildung und Erziehung in der Theresienstadt. Zum einen war das der allgemeine Überlebenswille und einfach der Widerstand gegen die Hoffnungslosigkeit. Hier fand ich von der Trude Simonson das ganz gut, was sie gesagt hat, und zwar, Verlust der Kultur bedeutete den Verlust der Würde. Das heißt, Erziehung gehört ja zur Kultur. Und die Jugend, also die Erziehung der Jugend, ist ja immer, also wenn man diese aufgibt, dann gibt man auch seine Zukunft auf, beziehungsweise die Zukunft der Gemeinschaft. Und wenn man keine Hoffnung hat, dann gibt es eigentlich auch keine Hoffnung auf ein Leben. Das zeigt auch nochmal diese idealistische Vorstellung auf ein zukünftiges Leben in Palästina, woran sich die Leute halt versucht, also an diese Hoffnung zu klammern. Ja, dann ist es die Frage, die man sich auch noch stellen muss, ob, wenn man von dem Fehlschlag der Jugendfürsorge spricht, man wirklich von einer Eigenverschuldung der Leitung reden kann und ob es wirklich an mangelnder Initiative lag oder ob nicht einfach nur die äußerlichen Umstände, also diese gewaltige, alles im Keim erstickende Maschinerie nicht einfach zu mächtig war. Ich finde auch, dass Adler in seinem Werk über Theresienstadt hier sehr treffend sagt: Hier, wo Tugend oder Laster nicht vom geringsten Einfluss auf die Haltung oder Rettung eines Kindes war. Das heißt, egal was man tat, eigentlich änderte es nichts an seinem Schicksal. Und dagegen einen Widerstand aufzubauen, also eine Motivation, diesem Müßiggang zu entgehen, ist doch sehr schwierig, denke ich. Ja, zum Schluss möchte ich noch einmal ein paar Zahlen aufgreifen über die unter 15-Jährigen, die in Theresienstadt gelebt haben. Und zwar waren das laut Adlers Schätzungen rund 10.000 Kinder. In den meisten Quellen werden heutzutage noch 15.000 aufgezählt. Aber laut Adler ist es ein bisschen überschätzt, diese Zahl. Also er sagt 10.000 Kinder und Jugendliche unter 15, von denen insgesamt 8.400 im Osten ermordet wurden. Von den deportierten Kindern über 14 haben ungefähr 100 überlebt. Und die Kinder, die bei der Verschickung unter 14 waren, entgingen so gut wie nie der Vernichtung. Dankeschön erstmal und dann leite ich weiter.
Ja, also ich komme jetzt zum kulturellen Leben in Theresienstadt. Allgemein kann man sagen, dass sich die Gefangenen wann und wo es nötig war, geistig entfalten wollten und es halt so sahen, dass Theresienstadt anders auch nicht ertragbar gewesen wäre. Ja, auch im Ghetto war eben ein gewisser kultureller Trieb auf jeden Fall vorhanden und wollte eben gepflegt werden von den Insassen. Die Menschen, die in Theresienstadt eben eingepfercht waren, nahmen das als unaufreulichen Zwischenfall erstmal hin und waren eben auch sehr bemüht, ihr bisheriges Leben fortzusetzen und sich nicht unterkriegen zu lassen, so wirklich so nach dem Motto eigentlich. Es gab, was sehr erstaunlich war eigentlich, es gab eigentlich vieles, was es in der Großstadt auch gab zum Vergnügen, also Theater und Kabarett, alles Mögliche. Natürlich in ghettohafter Abwandlung, aber es gab eben schon, das Angebot war schon sehr, ich komme darauf nochmal zurück, in der Freizeitgestaltung und Verschönerungszeit gab es eben ein großes Angebot an diesen Tätigkeitsmöglichkeiten. Eben bevor sich diese Verhältnisse, wie ich schon gesagt habe, in Theresienstadt verbesserten, war die kulturelle Betätigung sogar verboten und am 28. Dezember 1941 wurden Kameradschaftsabende zum ersten Mal erlaubt. Es gab buntes Programm und es fand in den Sälen und Kasernen statt und das Programm bestand größtenteils aus Improvisationen der Insassen. Es war bis zu dem Zeitpunkt auch verboten, Instrumente zu besitzen. Heimlich war es aber so, dass die Insassen eine Mundharmonika oder auch eine Ziehharmonika oder sogar eine Geige besessen haben, das aber illegalerweise. 1942 wurde, wie ich schon erwähnt habe, die Freizeitgestaltung im Rahmen der Abteilung für innere Verwaltung gegründet und führte ein lange bedrohtes Dasein unter der Aufsicht der SS. In der Glanzzeit dieser Freizeitgestaltung fand auch eine Verschönerung statt. Seit Herbst 1942 hatte man versucht, unbewohnbare Räume und Dachböden für Veranstaltungen zu nutzen, für kulturelle Veranstaltungen. Diese sollten zu Theater-, Konzert- und Vortragszwecken großzügig hergerichtet werden. Große Bedeutung kam der Freizeitgestaltung auch als Bildungs- und Erziehungsstätte zu. Der mangelnde Unterricht konnte teils ersetzt und teils ergänzt werden. In den Jahren 1943-44 wurden offizielle Wochenprogramme veröffentlicht und vorgeschlagen. In Theresienstadt selbst fand eine fast schon gefährliche Vergnügungssucht statt. Das ist jetzt, also man kann es eben zweischneidig sehen. Diejenigen, die bei Trude Simonsons Vortrag da waren, die werden mitgekriegt haben, dass Trude Simonson selbst sagt, dass für sie Theresienstadt nicht so schrecklich war. Also es war natürlich schrecklich, aber es war im Vergleich zu vielen anderen Dingen war Theresienstadt noch relativ moderat. Also die andere Position, hat eben unser Autor Hans Adler eingenommen. Er nennt es eben eine Vergnügungssucht, die aktiv und passiv Teilnehmer verblendete und meist junge Musiker und Theaterleute verloren laut Hans Adler eben den Bezug zur Lagerrealität und vergaßen beinahe das Lager und die SS. Er sagt eben, dass man sich betäubte und verleugnete eben die Gegenwart, was eben am bedenklichsten ist, dass man eben in der Gegenwart der SS, also eigentlich ahnungslos alle Wünsche von der SS befolgte. Und hat eben auch einen Verlust für ihn der Menschenwürde eben zufolge. Im Jahre 1944 ließ man sogar, das ist ziemlich krass, fröhliche Musikkapellen spielen, als die Menschen kurz vor der Deportation standen. Also die haben da praktisch einen fröhlichen Marsch gespielt, während die praktisch in den sicheren Tod gefahren sind. Also es ist ja schon sehr krass, dieses Beispiel. Ja, zwei Tage später waren die meisten Verschickten vergast. Genau, fröhliche. Der starke kulturelle Trieb hatte zwei Hauptwurzeln. Zum einen die seelische Not, die teils eine Flucht vor der Gegenwart anstrebte und teils die Verhältnisse meistern wollte. Zweitens eben die paradoxe Sinnlosigkeit des Daseins im Lager. Danke. Jetzt möchte ich nochmal zu was ganz Wichtigem überleiten. Und zwar einmal war Sport in Theresienstadt. Sport wurde nach Möglichkeit betrieben, besonders natürlich von den jungen Insassen. Fußball war hierbei der Lieblingssport in Theresienstadt. Und man veranstaltete sogar eine Theresienstädter Fußballliga und man hatte, man bekam da sogar Preise, wenn man gewonnen hat. Dann will ich noch mal zur Rolle des Buches in Theresienstadt kommen. Dem Buch kam eine durchaus wichtige Rolle im Lager zu. Der Buch bestand von den Lagerinsassen, also bestand eben kam von den Lagerinsassen, die eigene Bücher ins Lager mitbrachten. Und im Spätsommer 1942 wurde neben einem Buchladen sogar eine Ghetto-Zentralbücherei eingerichtet. Die SS gab zu dieser Bücherei noch 60.000 judaistische Werke hinzu, die auch vereinzelt sogar sehr kostbar und wertvoll waren. Jetzt will ich noch zur Rolle der Religion in Theresienstadt kommen. Die Religion spielte in Theresienstadt eine verhältnismäßig geringe Rolle. Die Mehrzahl der jüngeren Insassen, besonders die Tschechoslowaken, hatten zur Religion ein eher loses Verhältnis. Und sie waren eben kaum an der öffentlichen Pflege der Religion interessiert. Anders war das bei den deutschen Juden und den Wiener Juden, denen sehr wohl etwas daran lag, eben ihre Religion auszuüben und eigentlich auch nach deren Bräuchen zu leben. Allgemein kann man sagen, dass der Lagerbetrieb wenig Rücksicht auf den jüdischen Festkalender nahm und man kochte und aß, was es eben an Mitteln gab und es wurde auch von vielen nicht gefastet, weil man kann sich ja vorstellen, wenn man eh schon wenig zu essen bekommt, dass man dann nicht noch dazu eben fastet. Sehr wenige hielten sich eben an die Speisevorschriften, da der Verzicht auf Fleisch bei Lagerkost schwer möglich war. Viel öfter wandte man sich eben gleichgültig von diesem Bräuchen ab. Auch unter der Jugend bemühte man sich also bei der Erziehung um nationale und religiöse Erziehung. Man legte allerdings Wert darauf, dass der Sabbat und die Feiertage angedeutet wurden. Die Mehrzahl sah jüdische Religionsbräuche nur bei Trauerzeremonien. Dort wurden die rituellen Waschungen der Toten und die üblichen Gebete und Gesänge berücksichtigt. Gottesdienste waren von Anfang an geduldet und wurden im Laufe der Verschönerung sogar angeordnet. Im Lager gab es zahlreiche Rabbiner, und auch aus den verschiedensten Ländern, und vier gehörten dem Ältestenrat, von dem wir ja vorhin schon mal was gehört haben, an. Ja, und abschließend wollte ich noch mal darauf eingehen, eben auf diese zwei verschiedenen Meinungen, die ich vorhin auch angesprochen habe, eben von Trude Simonsson, dieses relative, also natürlich ist Theresienstadt immer noch schrecklich, was dort passiert ist, aber Trude Simonsson sagte ja auch, dass es für sie eben eher positiv behaftet ist, und man darf eben das nicht vergessen, dass es immer diese zwei Ansichten gibt. Und auch dieses, was Hans Adler eben sagt, dass dieses kulturelle Treiben eher negativ behaftet zu sehen ist, muss man eben sich beides immer vor Augen halten und auch immer die Situation sehen. Und generell zur Kultur ist zu sagen, dass man sie eben nicht nach normalen Begriffen urteilen kann, weil es eben immer zusammen mit den, krankhaften Zügen des Lagers betrachtet werden muss. Das war es soweit. Von uns generell. Ja, danke schön.